Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Wir lernen Karl kennen, einen jungen Künstler in Berlin, der zum Ort seiner Kindheit zurück muss, nach Leinsee. Einige Schicksalsschläge warten auf ihn, er muss bei Null anfangen. Und nur die kleine Tanja, ein 8-jähriges Mädchen, vermag ihn mit Unbekümmertheit zu begegnen, wieder ins Leben zu locken. Und dabei vollziehen beide nochmal ihr Erwachsenwerden. Karl am Ort seiner Kindheit und die kleine Tanja natürlich auf natürlichem Wegen, weil sie erst 8 ist. Anne Reinicke, Sie sind zum ersten Mal als Autorin auf der Leipziger Buchmesse. Wie fühlt sich das an?
Sehr aufregend, vor allem wenn ich hier Menschen vor mir sehe, die reale oder potenzielle Leser sind. Das ist sehr aufregend. Das Schreiben ist ja ein einsames Geschäft und auf einmal kann man sich vorstellen, dass da überall Leute auf dem Sofa sitzen und den eigenen Roman auf den Knien haben. Das ist sehr schön.
Und wie kamen Sie überhaupt zum Schreiben? Wollten Sie schon immer Schriftstellerin werden?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich wollte das schon immer. Ich wollte schon als kleines Mädchen Schriftstellerin werden. Jetzt werde ich dieses Jahr 40. Ich habe mir also eine ganze Weile Zeit gelassen, einfach weil für mich das Schreiben ein Prozess ist, der Zeit brauchte. Ich musste erstmal so ein bisschen Leben hinter mich bringen, bis ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich eine Stimme und Geschichten auf Lager, die ich erzählen will. Aber ich wollte das schon immer, ja.
Und Leinsee ist ja ein fiktiver Ortsname. Wie überhaupt sind Sie auf diese Geschichte gekommen? Was war zuerst da?
Also zuerst war das Bild von diesen beiden Hauptfiguren in meinem Kopf, Karl und Tanja. Also ein Bild von diesem Kind im Garten und diesem Typen hinter seinem Fenster, hinter seiner Glasscheibe und wie die miteinander interagieren. Das war so das Urbild und alles andere hat sich außenrum entwickelt.
Dann würde ich vorschlagen, hören wir mal vom Anfang des Romans.
Ja, also wir steigen am Anfang ein. Sie brauchen kein Vorwissen. Es geht gleich los und es geht los in einem Zug. Und das erste Kapitel heißt Kanarienvogel gelb und silbern. Dieses Gelb war unangemessen. Woher die Farbe kam, konnte Karl sich nicht erklären. Soweit er sich erinnerte, hatte er nichts Gelbes gegessen. Seit 20 Minuten kotzte er sich, ja, was eigentlich, aus dem Leib. Kanarienvogelgelb in silberner ICE-Kloschüssel. Ganz hübsch, ein schönes Bild für... Ja, auch egal. Mara hatte ihm verboten, mit dem Auto zu fahren, weil er betrunken sei und durch den Wind. Mara. Als der Anruf gekommen war, war sie ans Telefon gegangen. Sie hatte die Stirn gerunzelt und gesagt, ja, einen Moment. Sie hatte ihm den Hörer gereicht und ihn nicht mehr aus den Augen gelassen. Die Hand auf der Brust in Ahnungspose, zu allem Überfluss auch noch umleuchtet von der Sonne, die hinter ihr durchs Fenster fiel. Mara Dolorosa. Wahrscheinlich holte sie gerade sein schwarzes Jackett aus der Reinigung. Das war eigentlich für die Vernissage gewesen. Praktischer Zufall, dachte Karl und ärgerte sich sofort darüber. Andererseits, irgendwas musste er ja denken. Er konnte ja nicht einfach aufhören damit. Und dieser Gedanke war genauso gleichgültig wie jeder andere. »Soll ich mitkommen?« hatte Mara gefragt und Karl hatte den milden Ton in ihrer Stimme nicht ertragen und gesagt, »Nein, komm dann zur Beerdigung.« »Erhängt«, hatte der Mann am Telefon gesagt. Karl überlegte seitdem, wie das aussehen musste. Sein Vater erhängt am Lampenhaken im Salon in Leinsee. Aber er bekam nicht mal mehr zusammen, wie sein Vater im Leben ausgesehen hatte. Vor allem das Gesicht fehlte. Er erinnerte sich nur an den doppelköpfigen Umriss seiner Eltern. Arm in Arm in flackernden Fernsehbildern. Ada und August Stiegenhauer, das Künstlerpaar, die Ikonen des späten 20. Jahrhunderts, leuchtend und schön, abwechselnd redend und nickend. Wenn er sich anstrengte, sah Karl seine Mutter vor sich. Dunkle Augen, geschwungene Lippen, viel Stirn und scharfe Brauen in Schwarz. Das Gesicht des Vaters aber hatte er verloren. Nicht mal mehr ungefähr hatte er es vor Augen, stattdessen die schöne, konkrete Oberfläche der Silberschüssel. Früher hätte jemand in seiner Situation das Gleisbett durch das Kloloch sehen können, dachte Karl. Das wäre vielleicht ein tröstlicher Anblick gewesen, das gleichmäßige Vorbeiziehen der Schwellen. Wahrscheinlich tröstlicher als die Landschaft. Er versuchte, den Gedanken festzuhalten, aber da musste er schon wieder kotzen. Rachen, Zunge, Nase, alles brannte. Der Schmerz tat gut. Das war wenigstens eine Wahrnehmung. Was Karl verrückt machte hier drin, war das Fehlen der Geräusche. Kein Rattern, nichts. Alles, was er hörte, kam aus ihm selbst oder von anderen Menschen an Bord. Schritte und Gemurmel im Gang. Karl stand auf und stützte sich auf das Waschbecken. Sein Gesicht im Spiegel war nicht zu fassen. Es kippte hin und her wie ein Vexierbild. Er griff sich ein paar Papierhandtücher, hielt sie unter das Wasser und wischte sich den Mund ab. Im Spiegel fischte er nach seinen Augen. Als er sie hatte, fixierte er sie einen Moment lang, atmete zweimal ein und aus und trat dann auf den Gang hinaus in die besorgten Blicke der wartenden Fahrgäste. Wahrscheinlich hatten sie die Kotzgeräusche gehört. Und alles in allem war er wohl kein besonders erbaulicher Anblick. Er schwitzte und fror. Außerdem spürte er deutlich, dass er nicht unerheblich geschrumpft war. Das musste irgendwie mit der Fahrtrichtung zusammenhängen. Vielleicht irritierte die Leute auch, dass er ein Kippbild war, also glotzten sie eben, was sollten sie machen, das hatte er erwartet. So höflich er konnte, nickte er allen der Reihe nach zu, dann hangelte er sich zurück in sein Abteil. Dort war es etwas besser, dort waren es nur noch zwei, beide alleinreisend, beide mit Buch. Eine junge Frau im blauen Kleid mit Zopf und nackten Füßen in Sandalen und eine etwas ältere im Trenchcoat mit hautfarbenen Strümpfen. Um zu seinem Platz zu kommen, musste er kompliziert über ihre vier Beine steigen. Wahrscheinlich roch er irgendwie. Vielleicht hatte er auch ein bisschen geflucht, als er seine Füße zwischen ihre zu setzen versuchte. Jedenfalls glotzten sie auch, aber nur kurz. Dann klebten sie ihre Blicke in die Bücher und Karl war ihnen dankbar und legte seine Schläfe ans Fenster, um das Glas zu fühlen und zu sehen, wie sich die Landschaft von ihm wegbewegte. Die norddeutsche Tiefebene war fortgezogen worden. Stattdessen gab es jetzt Wald ohne Horizont. Bäume und Bäume und Bäume auf irgendeinem Gelände, das sich dicht neben dem Fenster auftürmte und den Sichtraum abschloss wie eine Wand. Das musste Hildesheim sein, so ungefähr. Aus dem Fenster zu sehen, half ein wenig gegen den Schwindel. Das Schrumpfen musste tatsächlich eine Folge des Rückwärtsfahrens sein. Das war plausibel. Mit der Ursache vor Augen war es leichter zu ertragen. Er schrumpfte, aber wenigstens wurde er nicht verrückt. Karl nahm sein Handy aus der Hosentasche und legte es vor sich auf das Tischchen. 16.19 Uhr. Keine neuen Nachrichten. Also operierten sie noch. Also lebte sie noch. Sobald es etwas Neues gäbe, wollten sie sich melden. Aber gleich kam Hildesheim und danach kamen immer diese vielen Tunnel, das wusste er noch. Da würde es Funklöcher geben und wenn die Mutter ausgerechnet dann starb, würden sie ihn nicht erreichen. Raumforderung. Das Wort hatte Karl gefallen. Es klang nach Sternfahrt und Kraft und so weiter und er hatte es noch nie gehört. Seine Mutter würde mit hoher Wahrscheinlichkeit noch heute einer Raumforderung erliegen. Karl hatte nichts gesagt, nur ins Telefon geatmet und der Arzt hatte Hirntumor gesagt und Koma und plötzlich und Faust groß. Und Karl hatte geatmet und der Arzt hatte Notoperation und mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt und nicht und keine Zeit zu verlieren und trotz allem unser Bestes. Und Karl hatte geatmet und an den Schädel seiner Mutter gedacht, an ihre Stirn, an ihren Hinterkopf, dunkle Locken. Einmal hatte er seine Nase in ihr feuchtes Haar gehalten. Da musste er 3 oder 4 gewesen sein. Seine Mutter war mit ihm auf dem Rücken durch den Garten gerannt, nackt, unterm Strahl des Rasensprengers, hin und her, immer wieder. Sie hatte laut gelacht und Karl hatte sich an ihr festgeklammert und geschrien und nicht genug bekommen. Der Vater hätte ihn anrufen müssen, verdammte Scheiße. Nicht mal deswegen hatte er ihn anrufen können. Stattdessen hatte dieser Mann angerufen und der Arzt. Und der Vater baumelte währenddessen vom Lampenhaken im Salon, weil er es nicht hatte aushalten können. Und jetzt kam auch schon diese Scheißtunnel. Und vielleicht starb die Mutter an der Faust in ihrem Gehirn. Und woher sollte er das dann wissen in diesem netzlosen Schwarz? Und hatten sie ihr alle Haare abrasiert oder nur die Stelle, an der sie ihren Kopf aufmachten? Und welche Stelle war das? Und würden die Haare dann nach ihrem Tod noch nachwachsen? Und wo hatte er das gelesen? Und weinte er etwa? Keine Ahnung. Verschwommenes Schwarz sah schließlich nicht anders aus als klares Schwarz. Was er jetzt brauchte, war ein Wodka, ja. Vielleicht würde dann auch endlich das Schrumpfen aufhören. Das war unangenehm und peinlich. Mara hatte ihn keinen Wodka mitnehmen lassen, also musste er in den Speisewagen, also musste er wieder über die vier Beine steigen, pardon. Er war auf einen Sandalenfuß getreten. Die Zopffrau zog die Augenbrauen hoch und schnaubte. Karl musste sich nochmals entschuldigen. Er griff nach seiner Tasche, um nicht wieder zurück zu müssen. Zu Karls Erleichterung war das Bordrestaurant fast leer. Es gab keinen Wodka, es gab nur Bier, aber das war besser als nichts. Er stürzte es hinunter, das half ein bisschen. Die weiße Tischdecke half auch. Karl befühlte sie gerührt, legte sein Telefon darauf und bestellte ein zweites Bier. Er putzte sich die Nase mit der Serviette, nahm die Tunnelschwärze hinter der Scheibe als Spiegel und strich sich das Haar glatt. Wenn seine Mutter jetzt starb, dann saß er wenigstens an einem Tisch mit Tischdecke.
Sie merken schon, dieser Roman fängt mit einer ziemlichen Wucht an. Es sind verstörende Situationen, in die Karl hineinkatapultiert wird. Frau Reinecke, warum schicken Sie Ihren Protagonisten in so schlimme Situationen? War es nicht selber bedrückend, dies so zu beschreiben?
Nein, ich weiß ja, dass er daran wachsen wird. Ich habe ihn mir ja ausgedacht. Ja, warum schickt man einen Protagonisten in solche Situationen? Es muss ja was passieren, ne? So, warum soll man sonst ein Buch schreiben? Ich dachte mir, dass ich so als Ausgangspunkt tatsächlich so ein Tragödien-Setting will, ne? Also so eine Tragödiensituation, aus der er dann wachsen kann. Deswegen passieren ihm so viele furchtbare Dinge, aber es passieren ihm ja auch gute Dinge.
Könnten Sie vielleicht kurz das Verhältnis von Karl zu seinen Eltern beschreiben? Warum ist es so schlimm für ihn, abseits der eben verstörenden Situationen, die Mutter mit Hirntumor, der Vater, der sich erhängt hat, warum ist es so schlimm für ihn, überhaupt zu seinen Eltern zurückzukehren, an den Ort seiner Kindheit?
Also, das war zu nah, man hatte mir gesagt, nah ins Mikro, Entschuldigung. Die Eltern, Ada und August Stiegenhauer, sind ein weltberühmtes Künstlerpaar. In allen Medien vertreten, schillernd, große Überfiguren. Und sie haben ihren Sohn mit 10 Jahren ins Internat gegeben. Sie haben gesagt, das sei, damit er in Ruhe groß werden kann, abseits ihrer Berühmtheit. Darunter hat er natürlich furchtbar gelitten. Und nun ist er in der Situation, dass er selber Künstler ist unter einem Pseudonym. Geht also einerseits einen ganz ähnlichen Weg und hat andererseits so diese Aufgabe, sich aber aus diesem übermächtigen Schatten zu lösen. Und es gab seit 7 Jahren keinen Kontakt mehr und nun ist der Vater tot und die Mutter, naja, so untot, ne? Also die lebt noch, aber ist auch nicht mehr so das, was sie mal war. Und ja, das ist natürlich eine schwierige Situation.
Sie haben es erwähnt, die Eltern sind erfolgreiche Künstler. Karl, der Sohn, ist selbst Künstler geworden. Das heißt, wir befinden uns hier in der Kunstszene. Kennen Sie sich denn da besonders aus?
Besonders? Also ich bin kein Teil der Kunstszene, ne? Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ich habe außerdem 2 Künstler in der Familie, die allerdings nicht geistesverwandt sind mit den Künstlern aus dem Buch. Also das ist ausgedacht. Aber so kenne ich das so ein bisschen als Zuschauerin am Rande, ne? Aber ich bin da nicht mittendrin oder so.
Da die Eltern so erfolgreiche Künstler sind, können sie sich auch eine sehr schicke Villa in Leinsee leisten. Man bekommt eigentlich gleich Lust, da einzuziehen. Ja? Hätten Sie auch gern so ein Haus?
Also es erstaunt mich, dass Sie Lust haben, da einzuziehen, weil das ja auch mit ganz vielen bedrückenden Erinnerungen aufgeladen ist, zumindest für Karl. Vielleicht wäre es als Außenstehender schön, da Ferien zu machen oder so, aber für Karl ist es ja auch irgendwie ein Spukschloss, wo die ganzen Geister der Vergangenheit unterwegs sind. Ach, so als Zweitwohnsitz, ne? Ich lebe in Berlin und ich lebe gern in der Stadt, aber so zum Schreiben würde ich mir das gefallen lassen, also wenn jemand hier ein Stipendium in einem Haus am See zu vergeben hat. Gerne.
Eben, eine ganz zentrale Figur ist auch Tanja, das kleine 8-jährige Mädchen. Sie wird in Leinsee zum wichtigsten Bezugspunkt für Karl. Vielleicht hören wir noch mal ein paar Stellen, wie die beiden miteinander umgehen, was sie verbindet.
Genau, also Tanja ist ein 8-jähriges Mädchen, das plötzlich wie so ein Wunder da im Garten auftaucht, sich da einschleicht und das ist eigentlich der einzige Mensch, den Karl über längere Zeit ertragen kann. Und die freunden sich an, wobei das so eine Freundschaft ist, die auch über weite Strecken über Distanz funktioniert. Die machen sich Geschenke, verändern die Landschaft, hinterlassen sich so Zeichen und beobachten sich gegenseitig. Und die erste Passage, die ich so von dieser Freundschaft und Beziehung vorlesen möchte, startet auf Seite 130. Es ist also schon ein bisschen was passiert. Tanja ist zu diesem Zeitpunkt 8 Jahre alt, Karl ist 26 und beide ja, sind da immer noch in Leinsee, wo Karl eben festhängt. Und das Kapitel heißt Rosa geblümt. Seit Karl bemerkt hatte, dass Tanja ihn beobachtete, fiel ihm alles, was er machte, leichter. Es fiel ihm leichter, überhaupt irgendwas zu tun, wenn die Möglichkeit bestand, dass sie ihm zusah. Ihr Blick hielt seine Konturen stabil. Karl unternahm lange Spaziergänge durch Leinsee, nur damit er irgendwann Tanjas Wege kreuzte. An Nachmittagen ging er die Straßen rund um den Rathausplatz hoch und runter, weil dort die Schulkinder herumtobten, bevor sie sich auf den Heimweg machten. Heute hatte das Rathauscafé seine grasgrünen Sonnenschirme aufgeklappt. Es war ein heißer, sirrender Tag, 32 Grad, keine Wolke am Himmel. An Tischen mit rosa geblümten Plastiktischdecken aßen aus türkisen Plastikglaskelchen Rentner und Touristen gemischtes Eis mit Sahne, Erdbeersoße und Krokant. Schon vom Zusehen fühlte Karl sich klebrig. In der Mitte des Platzes jagten sich die Schulkinder mit wippenden Schulranzen in wechselnder Richtung um den großen Springbrunnen herum. Hin und her und immer im Kreis. 3 der Kinder hatten ihre Ranzen abgelegt, ihre Schuhe ausgezogen, waren über den Rand ins Becken hineingestiegen und spritzten die anderen nass. Alle kreischten und lachten. Die Eiskaffee-Menschen betrachteten die Szene aus sicherer Entfernung und schmunzelten milde. Passanten blieben stehen und schauten verträumt zu, ihre Einkaufstüten in der Hand. Vielleicht erinnerten sie sich an ihre eigene Kindheit. Karl blieb auch stehen, nahm seine Sonnenbrille ab und ließ den Blick schweifen. Tanja war nicht dabei. Er schob sich die Sonnenbrille wieder vor die Augen, wandte sich ab, spazierte weiter, Hauptstraße, Bergstraße und die Rathausstraße zurück. Nach der 3. Runde war Tanja da. Schon bevor er richtig hinsah, erkannte er sie an ihren Bewegungen. Sie hüpfte mit ihrem blonden Freund durch die Pfützen, die sich um den Brunnen herum gebildet hatten, und lachte. Ab und zu sah sie sich um. Als sie Karl entdeckte, blieb sie kurz stehen. Karl nahm die Brille ab, hob die Hand, drehte sich um und setzte sich mit dem Rücken zum Brunnen an einen der Plastikblumentische. Er hörte auf das Kreischen hinter sich und bestellte einen Kaffee. Er bewegte sich möglichst wenig und konzentrierte sich auf Tanjas Blick auf seine Wirbelsäule. Karl rührte in kleinen Kreisen in seinen Kaffee und hinter ihm jagte Tanja in großen Kreisen um den Brunnen. Er versuchte, ihre Schritte aus denen der anderen herauszuhören. Er hatte den Eindruck, dass sie jedes Mal bremste, wenn sie hinter ihm war. In seinem Nacken zitterte etwas. Das war Tanjas Blick. Er drehte sich nicht um. »Der Fuchs geht um«, dachte Karl. »Ein freundlicher Fuchs«, dachte Karl. Er fasste sich nicht in den Nacken, um das Zittern wegzuwischen. Er trank langsam seinen Kaffee aus und drehte sich nicht um. Er schob sich den winzigen Löffel in den Mund und drehte sich nicht um. Der Geschmack des Metalls war nicht von dem von Blut zu unterscheiden. Er rauchte eine Zigarette und drehte sich nicht um. Er bat um die Rechnung und drehte sich nicht um. Er zahlte und blieb noch 3 Sekunden sitzen. Einen Moment lang hatte er Angst, das Nackenzittern sei nur eingebildet gewesen. Einen Moment lang hatte er Angst, er müsse sich in Luft auflösen. Aber als er aufstand und sich umsah, war Tanja noch da. Sie blickte ihm ins Gesicht, bremste ihren Lauf und blieb stehen, noch schwankend vom vorherigen Tempo. Karl nickte, ging los und freute sich auf Tanjas Schritte in seinem Rücken. Sie gab ihm immer einen kleinen Vorsprung, bevor sie ihm hinterherging. Sie wartete, bis eine Baumlänge Abstand zwischen ihnen lag, dann heftete sie sich für ein Weilchen an Karls Fersen. Sie verfolgte ihn wie ein Detektiv und sah ihm dabei zu, wie er ein Croissant im Gehen aß und mit dem Rest die Spatzen fütterte, wie er die Einkaufstüte in seiner Hand herumschwang oder beim Gehen die Fußspitzen abwechselnd nach außen und innen drehte. Heute ging Karl langsam und möglichst normal, was gar nicht so einfach war, wenn man sich darauf konzentrierte. Er hielt sich gerade, aber nicht zu gerade, atmete in den Brustkorb und stellte sich vor, wie er wohl aussah von hinten und aus einer Baumlänge Abstand. Beim Zebrastreifen an der Hauptstraße setzte Karl seine Füße exakt auf die weißen Streifen und Tanja sprang ihm mit großen Sätzen hinterher. Am Sportplatz ratterte Karl mit seinen Fingern am Zaun entlang und als er daran vorbei war, hörte er hinter sich Tanjas kleines Fingerzaun rattern. Das Schönste aber waren die Spiegelmomente. In der Fußgängerzone blieb Karl vor einem Schaufenster stehen und wartete auf Tanja. Sie kam langsam heran und stellte sich neben ihn. Nicht zu dicht, vielleicht 1,5 Meter weit weg. Sie sahen einander nicht an. Sie standen frontal zur Scheibe und betrachteten ihr gemeinsames Spiegelbild. Zwei Gestalten, eine große und eine kleine, die sich als durchsichtige Geister heimlich vor die Schaufensterpuppen geschoben hatten und atmeten. Karl war jedes Mal überrascht von dem Bild. Es sah aus wie eine schon 1,000-mal betrachtete Fotografie. Ein Foto, das man sich so oft angesehen hat, bis man glaubt, sich an die Situation zu erinnern, obwohl das gar nicht möglich ist. Tanja neigte den Kopf, öffnete weit den Mund und schloss ihn wieder. Dann nickten sie beide gleichzeitig, bevor sie wieder eine Baumlänge Abstand zwischen sich brachten. Karl ging zuerst weiter, dann Tanja. Zwischen den Bodenplatten trat Karl auf keine Ritze und Tanja machte es ihm nach. Am Ende der Fußgängerzone drehte Karl sich zu Tanja um, bevor er nach rechts abbog. Tanja blieb stehen, lächelte mit nur einem Mundwinkel und wartete, bis Karl um die Kurve war. Dann hörte er, wie sie in die andere Richtung davonrannte. Das war jetzt ein kleines Stück. Ich weiß nicht, wie es mit unserer Zeit bestellt ist. Ich habe noch ein Stückchen mitgebracht, das damit zu tun hat. Eine kleine Passage 200 Seiten später. Die ich auch noch lese, genau. Wir sind jetzt, waren eben auf Seite 130 ungefähr, jetzt sind wir auf Seite 310. Es ist also eine ganze Menge passiert. Unter anderem sind viele Jahre vergangen, so 10, 11 Jahre. Tanja ist jetzt 19 und es ist Winter. Es war einer der ersten Wintertage. Den ganzen Tag war es nicht richtig hell geworden. Aus einem trüben Himmel fiel halbherziger Schneegriesel, der sich schon beim ersten Bodenkontakt auflöste. Grässliches Wetter. Karl hatte sich trotzdem zu einem Spaziergang entschlossen, weil er den grauen Blick aus seinem Atelierfenster nicht mehr ausgehalten hatte. Sogar das Schaf auf dem Rasen hatte unglücklich ausgesehen und die Katze hatte sich neben der Heizung zusammengerollt und schlief den ganzen Tag. Im Ort war es allerdings noch schlimmer. Über der Fußgängerzone hingen Lichterketten und auf dem Rathausplatz hatten sie einen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Es gab Glühwein und Bratwurst, ein Karussell und ein paar Stände mit deprimierendem Schmuck. Rund um den Brunnen war eine Eislaufbahn aufgebaut, auf der Menschen in Schlittschuhen herumfuhren, mehr oder weniger wackelig, alle in dieselbe Richtung und immer im Kreis, Runde um Runde um Runde, dazu blechern die immer gleiche Musik, This Year, To Save Me From Tears und so weiter. Die Leute lachten und Karl ekelte sich. Vielleicht sollte er mal wieder wegfahren. Er schlug den Mantelkragen hoch, drehte sich um zu gehen und da stand Tanja. Sie hatte ihn wohl schon vorher entdeckt. Vielleicht sah er traurig aus oder blass. Jedenfalls schien sie irgendwie besorgt um ihn zu sein. Sie hielt den Kopf schief und lächelte ein ganz leises, freundliches, asymmetrisches Lächeln. Es lag nichts Hartes darin. Karl wollte schon auf sie zugehen. Da sah er den blonden Fahrradgepäckträger-Typen. Er trug eine graue Mütze auf dem Kopf und eine Tüte gebrannte Mandeln in der Hand. Er umarmte Tanja von hinten, flüsterte ihr etwas ins Ohr, schob ihr eine Mandel in den Mund, presste sich an sie und wiegte sie hin und her. Tanja kaute die Mandel. Sie hielt ihren Blick auf Karl gerichtet, länger und fester als notwendig, bevor sie sich zu ihrem Freund umdrehte, um ihm irgendwas zu antworten. Karl sah hin. Vielleicht eine Sekunde zu lang. Vielleicht hatte er sie angestarrt. Er drehte sich weg und ging los. Aus dem Augenwinkel glaubte er noch zu erkennen, dass Tanja dem Jungen einen Kuss gab. Er zwang sich nicht, den Kopf zu drehen. Er ging geradeaus, die Hände in den Manteltaschen vergraben. Der Schnee fiel jetzt stärker. Es hatte sich schon eine weiße Decke auf den Wegen gebildet, die die Geräusche schluckte. Karl bildete sich Schritte in seinem Rücken ein, aber wahrscheinlich irrte er sich. Er wollte sich nicht umdrehen, er wollte nicht stehen bleiben. Geh einfach weiter, Karl. Ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt. Und wenn du zu Hause bist, packst du deine Tasche und fährst ein paar Tage weg. Vielleicht nach Rom. In Rom ist Flavia. Flavia mit den Grübchen. Flavia mit dem Muttermal zwischen den Brüsten. Nicht umdrehen, geh weiter. Übermorgen bist du in Rom und küsst Flavia. Flavia mit den glänzenden Knien. Geh weiter. Denk an Flavia. Denk nicht an Wassertropfen auf Tanjas Haut. Denk an Flavia, die ihren kleinen Zeh abspreizt, wenn sie Lust hat. Dreh dich nicht um. Denk nicht an Tanja. Sie ist nicht da. Da sind keine Schritte. Sie folgt dir nicht. Sie küsst den blonden Fahrradtypen. Etwa in der Mitte der Fußgängerzone überholte ihn Tanja. Sie ging mit schnellen Schritten dicht an ihm vorbei, sie sah ihn nicht an und sie berührte ihn nicht, sie bremste ihre Schritte nicht. Erst als sie etwas Abstand zwischen sich und Karl gebracht hatte, ging sie langsamer, so dass er ihr folgen konnte, ohne sich zu beeilen. Sie ging denselben Weg wie früher, blieb vor derselben Schaufensterscheibe stehen und wartete, bis Karl neben ihr stand. Beim Anblick des doppelten Spiegelbildes spürte Karl, wie etwas einrastete. Er konnte sogar das Geräusch dazu hören, ein mechanisches Klicken. Sie sahen aus wie ein Paar. Tanja sah es auch. Vielleicht hatte sie es schon längst gesehen. Sie nickte ihm zu. Karl nickte auch. Sie wechselten kein Wort. Sie gingen in verschiedenen Richtungen davon, wie früher. Aber diesmal war es anders und am nächsten Tag klopfte Tanja an die Terrassentür. Als Karl öffnete, sagte sie, jetzt. Und als nächstes lag ihre Nase an seiner. Er spürte ihre Wimpern in seinem Gesicht, ihre Hände in seinen Haaren. Sie sah ihn an und ihr Blick war nicht zu nah und nicht zu fremd. Er war dunkel und gut, ihr Mund auf seinem, fest und warm. Sie standen noch in der Tür, es war doch kalt, sie musste ja frieren. Es war doch Winter, oder nicht? Karl fuhr mit den Händen unter ihren Mantel. Nein, sie war warm, Bauch, Taille, Rücken und Schultern. Er hob sie hoch, drehte sie in den Raum hinein. Tanja atmete und Karl schloss die Tür mit dem Fuß. Vielen Dank.
Wir haben es gehört, das Ganze entwickelt sich zu einer Liebesgeschichte. Es ist gleich eine große Nähe da zwischen Karl und Tanja, trotz des Altersunterschieds. Frau Reinecke, glauben Sie denn an Seelenverwandtschaft, dieses viel zitierte Wort?
Ja.
Das ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Wir müssen morgen allen Frau Reinecke die Daumen drücken, denn sie ist nominiert für den Lit Cologne Debütpreis. Das heißt, Frau Reinecke sitzt fleißig auf Lesereise und wird auch gerne noch hier am Büchertisch ihre Bücher signieren. Und wenn Sie ihr noch persönlich eine Frage stellen wollen, sind Sie herzlich willkommen. Ansonsten Ihnen einen schönen Messetag und danke fürs Zuhören. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.